Ja, wir alle haben Eindrücke, die wir im Urlaub vielleicht hatten. Wir haben was Besonderes erlebt. Und dann versuchen wir das zu erklären und wir können es in Worte oft nicht fassen. Das, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, was wir gespürt haben, uns fehlen die Worte. Heute wollen wir von einer Erscheinung sprechen, wo Jesus dem Johannes erschienen ist. Und Johannes hatte die Aufgabe, das in Worte zu fassen. Und es war ja gar nicht möglich, es in Worte zu fassen. Er war jetzt dann doch getan, so gut er es konnte. Und er beschreibt eigentlich die Herrlichkeit Jesu, die unbeschreiblich, wie unbeschreiblich groß Jesus ist und dass er uns so nahe ist. Und das beschreibt er dann und versucht das dann in Worte zu fassen. Wisst ihr, und ich, als ich in der Predigtvorbereitung war, war ich schon recht weit eigentlich und dann saß ich nochmal draußen. Wir haben so einen kleinen Bachlauf. Ich saß so kurz davor, so 4 Meter ungefähr vom Bachlauf. Und während ich darüber nachdachte, da kamen zum Abend hin, kamen dann verschiedene Vögel zum Baden, zum Trinken. Da kam der Kleiber, da kam die Feldlerche, da kam dann Dompfaff, der Buntspecht kam auch. Und die Haubenmeise, die kamen fast alle gleichzeitig. Kurz vorher waren dann auch noch das Rotkehlchen da und die Kohlmeise. Und nachdem die alle weg waren, kam nochmal der Zaunkönig und der Buchfink. Wenn man das so sitzt, dann hält man auch ganz kurz den Atem an und denkt, nur nicht bewegen, lasst die mal alle schön. Man genießt den Augenblick. So ein bisschen Herrlichkeit. Und ich kann euch das jetzt versuchen zu beschreiben, habe es jetzt auch in wenigen Worten gemacht. Aber mein Eindruck kann ich euch auch nicht so richtig vermitteln. Und so müssten wir auch gleich heute den Text lesen. Dass wir etwas lesen, etwas versuchen zu verstehen und wir müssen beten und wünsche auch, dass Gott uns die Augen dafür öffnet, dass wir es begreifen. Wisst ihr, was ich erlebt habe, war ja die Schöpfung. Aber es geht heute nicht um die Schöpfung, sondern um den Schöpfer. Um Jesus Christus, den erhabenen Herrn. Das Thema lautet also, Jesus, unser erhabener Herr, ist seiner Gemeinde ganz nah. Wir werden zuerst sehen, dass Jesus seine Herrlichkeit offenbart und danach werden wir sehen, dass wie Jesus besorgt ist um die Gemeinde. Ich möchte noch mal ganz kurz beten. Herr, zeig uns deine Herrlichkeit, dass wir mit unseren inneren Augen dich erkennen. Amen. Also Jesus offenbart sich Johannes in seinem Glanz, in seiner Schönheit. Und Johannes sieht Jesus. Und wir lesen hier da auch in Offenbarung Kapitel 1. Ich lese nur Vers 9 und Anfang Vers 10. Ich, Johannes, der euer Bruder ist und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königreich und am Aushandeln erdulden in Christus Jesus. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, wegen des Wortes und wegen des Zeugnisses Jesu Christi. An dem Tag, der dem Herrn gehört, wurde ich einer, der im Geist war. Also Johannes wird in eine unsichtbare Welt versetzt und darf so symbolhaft das sehen, was Gott uns mitteilen möchte. Er darf die Herrlichkeit Gottes sehen. Er darf veranschaulicht mit vergänglichen Dingen das ewige Wege sehen. Wir werden gleich jetzt von Arthur hören. Arthur, kannst du gleich kommen? Die Verse 10 bis 20. Die liest Arthur uns jetzt gleich vor und dann werden wir uns die anschauen.
Offenbarung Kapitel 1, Vers 10. Ich war an des Herrn Tag im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es in 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden.
Also Johannes war auf der Insel Patmos und sieht im Geist, was er dann im Fleisch aufschreiben muss. Also er war, wie soll ich das sagen, er war nicht ganz abwesend, sondern er war anwesend, er konnte schreiben und konnte gleichzeitig wieder auch hören und wahrnehmen, was Gott ihm zeigt und ihm sagt. Jesus illustriert hier etwas, was für ihn oder für uns zurzeit unsichtbar ist. Gott offenbart sehr oft Dinge, die unsichtbar sind, die geistlich sind, in irdischen Bildern. Er sagt zum Beispiel, das Himmelreich ist gleich. Und dann sagt er einem Menschen, der guten Samen auf den Acker sät. Und dann vergleicht er das mit dem ganz Irdischen. Oder mit einem Sohn, der Hochzeit feiern wollte. Und dann vergleicht er das damit. Im Alten Testament finden wir sehr deutlich die Stiftshütte. Sehr vieles wird da symbolisch dargestellt, was im Himmel Programm ist. Und so beschreibt jetzt auch Gott oder stellt Jesus sich selbst hier vor. Es ist ja auch nicht so einfach, das zu beschreiben, was man erlebt hat. Also selbst Kinder, wenn sie meinetwegen 10 Jahre alt sind und sollen einem 3-jährigen Kind was erzählen, erklären, man eine Matheaufgabe, ist das nicht möglich. Das Kind versteht das einfach nicht. Und bei uns ist es ja ähnlich so. Wir kommen aus dem Urlaub wieder oder haben was erlebt und sagen, weißt du was, ich habe was erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann versuchen wir das zu malen und zu beschreiben. Bei Kindern ist es so, wenn man ihnen beschreiben wollte, so, ich will dir jetzt erklären, wie ein Regenbogen entsteht. Wir tun uns manchmal schwer damit, haben es mittlerweile begriffen halbwegs, aber wie soll man es einem 4-jährigen Kind erklären? So entsteht ein Regenbogen. Kriegt man vielleicht auch irgendwie hin mit irgendwelchen Methoden und so. Aber dann, wie soll man dann erklären einem Kind, was rote Blutkörperchen sind und was weiße Blutkörperchen sind und was sie so machen? Wir würden uns sehr viel überlegen, welche Bilder kann ich gebrauchen, wie kann ich es dem Kind nahebringen und würden es doch nicht hundertprozentig hinbekommen. Und so macht es Gott. Er gebraucht Bilder, die uns in die richtige Richtung lenken und da muss er uns die geistigen Augen öffnen, damit wir verstehen, worum es geht. Und so erfahren wir, wie Gott ist, wie herrlich er ist, wie ewig er ist. Also Gott, der Unvergängliche, spricht zu den vergänglichen Menschen. Gott, der Ewige und Herrliche, spricht zu uns, die wir vergehen. Und er zeigt uns gerade in der Offenbarung, wie die Herrlichkeit Gottes ist, wie die erlöste Gemeinde ist, aber auch wie die himmlischen Wesen sind, aber auch wie die Macht der Finsternis ist. Und all das, all dafür gebraucht er Bilder. Wir haben hier gelesen, ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune. Und ich sagte, ich bin das Alpha und das Omega, Erste und der Letzte. Und hier zeigt Gott zuerst mal, Jesus erstmal, er ist Gott. Ich bin das Alpha und das Omega. Einige Verse vorher, in Vers 8, spricht Gott, der Herr, der Vater, und sagt ungefähr die gleichen Worte. Ich lese, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, sagt Gott der Herr, der da ist und der da war und der Kommende, der Machthaber über alles. Also sowohl der Vater als auch der Sohn sagen das. Die sind beide ewig. Beide sind Gott, gleichermaßen Gott. Und so stellt sich Jesus zuerst vor. Und dann sagt er, und da kommt er in Erscheinung, und dann heißt, sieht er, dreht sich um, der Johannes, und sieht einen gleich einem Menschensohn. Also hier kommt Gott jetzt, aber wie ein Mensch. Natürlich, wir wissen, Jesus war auch wirklich Mensch gewesen. Aber dieses sah auch schon der Daniel im Alten Testament. Und der Daniel beschreibt den Menschensohn, und Jesus selbst, als er auf der Erde war, beschrieb sich und sagt, der Menschensohn wird kommen. Und wie das in den Tagen Noahs war, und sie nicht hörten auf ihn, und dann wird der Menschensohn kommen. Und immer wieder sprach er von dem Menschensohn. Also Johannes sieht ihn und spricht von dem Menschensohn, und damit drückt er aus, das ist der Messias, das ist der Erlöser. Und dann heißt es weiter, dass er bekleidet war mit seinen Füßen, bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Nun, dieses Bild erinnert an einen hohen Priester, nicht an einen normalen Priester, nur an einen hohen Priester, der einmal im Jahr damals in das Allerheiligste gehen durfte, der sich für das Volk einsetzte, und erinnert auch an einen König. Was es genau darstellen soll, weiß ich nicht. Aber das ist ein würdevoller Auftritt, ein Auftritt mit Autorität. Hier ist Jesus wahrscheinlich, indem er sagt, Jesus, ich bin euer Hohepriester, wie es auch im Hebräerbrief geschrieben steht, und ich habe mein Leben für euch gelassen. Es reichte nicht ein Lamm für euch, sondern ich habe mein Leben für euch gelassen. Und jetzt bin ich König, jetzt regiere ich. Und so kam Jesus und so trat er auf. Und dann lesen wir weiter, nachdem wir seine Autorität gesehen haben als König und Priester, und er ist der König über alle Könige, lesen wir weiter, sein Haupt war und sein Haar war weiß wie Wolle. So lesen wir von den Augen, sie waren wie Feuerflammen, von den Füßen, sie waren wie Golderz, von seiner Stimme, sie war wie das Rauschen vieler Wasser. Und hier merken wir, der Johannes, der weiß gar nicht, wie er es beschreiben soll. Etwas später spricht er von Jesus nochmal, also einige Verse weiter, einer Stimme wie die einer Posaune. Ja, wie soll man das beschreiben? Ist das jetzt eine Posaune, ein Rauschen vieler Wasser? Irgendwie versucht er das in Worte zu fassen. Aus seinem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert, sein Gesicht wie die Sonne. Ich möchte es gar nicht im Einzelnen deuten. Teilweise macht das die Offenbarung, die deutet das dann auch teilweise. Aber das Erste, was es wichtig war für Johannes, ist der Eindruck, mit wem hat das zu tun? Er hat das zu tun mit dem ewigen Gott, mit dem herrlichen Gott, der voller Glanz ist. Er ist derjenige, der allmächtig ist. Und jeder von uns kann sich vielleicht selbst denken, ja, was heißt das denn jetzt? Augen wie Feuerflammen. Aus dem Mund wie ein zweischneidiges Schwert. Später finden wir, dass es ein Gerichtswort ist, auch dass er urteilt. Aber das ist einfach eine unwahrscheinlich große Erscheinung von Jesus Christus. Auf jeden Fall ist es so, dass Johannes, als er das sieht, verliert er komplette Körperbeherrschung und ist wie ein Toter. Es ist interessant. Johannes hat Jesus so gut gekannt. Er hat mit Jesus geschlafen. Johannes hat mit Jesus gelebt. Und er hat gesehen, er ist voller Gnade und Wahrheit. Und hat gesehen, wie er am Kreuz gestorben ist. Und hat den Hauptmann gehört, das war wirklich Gottes Sohn gewesen. Jesus ist ihm erschienen nach der Auferstehung und sprach zu ihm. Jesus ist in den Himmel gefahren und Johannes hat das gesehen. Jesus war dem Johannes ganz vertraut und Johannes kannte Jesus sehr gut. Aber jetzt, als er jetzt Jesus sieht, fällt er hin und ist wie tot. Er war damals bei der Verklärung dabei, da war er nicht wie tot, aber hier schon. Nun, damit wird ganz eins deutlich, was Gott ganz klar sagt. Jesus hat seine Herrlichkeit, die er, bevor er Mensch wurde, wieder zurückbekommen. Er sagte in dem hohepriesterlichen Gebet: Vater, gib mir die Herrlichkeit wieder, die ich hatte, bevor ich auf die Welt kam, die ich vorher hatte. Und er hat die Herrlichkeit wiederbekommen. Und in Philipper 2, den Verse möchte ich lesen, Philipper 2, Vers 9 und 10, dort heißt es: Darum erhöhte ihn Gott, also nachdem er sich erniedrigt hatte, um uns zu erlösen, erhöhte ihn auch Gott auch über die Maßen und gab ihm aus Gnaden den Namen, der über alle Namen ist, damit sich in dem Namen Jesu alle Knie beugen, derer, die im Himmel und derer, die auf der Erde und derer, die unter der Erde. Und jede Zunge das Bekenntnis zum Ausdruck bringe, dass Jesus Christus Herr sei zur Herrlichkeit Gottes des Vaters. Jesus ist so groß, so gewaltig. Und es ist gut, wenn wir uns das bewusst machen. Manchmal ist es so, wir fahren einerseits innerlich nieder vor seiner Herrlichkeit und dann sagen wir, wer bin ich schon? Was kannst du mit mir schon anfangen? Aber andererseits können wir froh sein, dass wir so einen herrlichen Gott haben. Dieses erzeugt beides in uns. An etwas, dass wir uns sehr klein vorkommen und andererseits so glücklich einen so großen, herrlichen Gott haben wir und ihn dürfen wir unseren Herrn nennen und er nennt uns sein und wir sind, auch, sind wirklich sein. Gott, dieser erhabene Gott, ist so gerecht, so wunderbar und er ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und so geht er mit uns auch um, dieser liebe Gott. Wir werden gleich noch mehr sehen. Und Johannes fällt hin wie ein Toter. Aber hier heißt es auch dann weiter, Vers 18, etwas später, erwähnt Jesus und sagt, siehe, ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Und ich habe die, und dann sagt er, Amen, das ist so. Ich war tot und ich lebe in alle Ewigkeit. Und jetzt habe ich die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Totenreich ist das, wo alle Menschen hinkommen, aber getrennt. Die Gläubigen an einem Ort, die Ungläubigen an einem anderen Ort. Die einen sind schon glücklich, die anderen sind schon in Not, in Qualen. Und darüber herrscht Jesus. Er bestimmt, wie es weitergeht. Diejenigen, die im Paradies sind, die werden auferstehen und bei Gott sein. Darüber bestimmt Jesus. Und diejenigen, die nicht glauben, die gehen, werden vor dem weißen Thron stehen, werden vor Gott gerichtet und gehen leider ewig verloren. Und darüber bestimmt Jesus, und zwar in Gerechtigkeit. Warum spricht Jesus aber hier davon, dass er tot war und jetzt ewig lebt? Und ich glaube, dass Jesus etwas uns sagen möchte. Jesus hatte ja die Herrlichkeit, bevor er ein Baby wurde. Er hatte die Herrlichkeit, bevor er verfolgt wurde, bevor er geschlagen wurde und bevor er getötet wurde. Warum hat er denn das Ganze aufgegeben? Er hat es getan für uns. Und letztendlich, eigentlich erinnert Jesus den Johannes und auch die Gemeinden und uns daran, wisst ihr, jetzt bin ich in Herrlichkeit. Auch ihr werdet in Herrlichkeit sein. Ich ginge für euch diesen Weg der Erniedrigung. Ich habe dich so sehr lieb. Ich liebe dich so sehr. Die Kinder, ich habe mich mit 11 bekehrt. Ich habe dann verstanden, ich habe Sünden. Und es gibt einen Gott, der mich liebt. Und dieser Gott ist für meine Sünden gestorben. Und das will Jesus sagen. Ich bin diesen Weg nach unten gegangen, um euch zu erlösen, weil ich euch liebe. Und jetzt folgt mir nach. Und ihr werdet auch bei mir sein, in alle Ewigkeit. In der ganzen Offenbarung erkennen wir eigentlich, dass Jesus sich um seine Gemeinde bemüht. Er offenbart sich ihr und sagt ihr, ich liebe euch und ich bin besorgt um euch. Und so kommen wir auch zu dem zweiten Punkt. Jesus ist der Gemeinde ganz nah. Und er ist besorgt um sie. Und das betont er nämlich in diesem Text. Wir haben gelesen eben in Vers 11, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, siehe. Und was du siehst, schreibe in ein Buch und verschicke es an die Gemeinden. Und dann Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Also Jesus will ganz klar sagen, ich habe euch jetzt eine Botschaft an euch. Ich kümmere mich um euch. Ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Johannes, ich offenbare mich dir jetzt extra, nicht damit du einfach mich neu erkennst und du beeindruckt bist, sondern damit du es in Worte kleidest, damit du es beschreibst, was du siehst, damit die anderen alle das auch erkennen. Denn ich bin besorgt um euch alle. Jesus richtet aber den Brief, den er jetzt an die Gemeinden schreibt, nicht nur an die Gemeinden, sondern auch an uns alle. Denn nachdem er zu jeder Gemeinde gesprochen hat, sagt er, wer ein Ohr hat zu hören, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ich bin mir sicher, dass er auch uns damit meint. Wir alle sollen genau hinhören. Nun, wer hört? Nun, die hören, die den Wunsch haben, den Willen Gottes zu tun. Wenn du hier bist und sagst, ich will den Willen Gottes tun, da bist du ein guter Hörer. Und du hörst, wenn du die Worte Jesu im Alltag anwendest. Wenn du Gott Vertrauen schenkst, ganz einfach im Alltag. Und Jesus spricht, wie gesagt, zu uns. Jesus wendet sich ganz persönlich an Johannes und sagt, und an der Stelle, bevor ich jetzt auf die Gemeinden angehe, Vers 17 heißt es, er fiel ja wie ein Toter hin und dann heißt es, und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und dann spricht er weiter. Jesus, der Machthaber über alles, tröstet Johannes und sagt, keine Angst, fürchte dich nicht. Es ist gewaltig, aber ich bin auf deiner Seite. Du bist mein. Ich bin ja für dich gestorben. Ich bin ja für dich in den Tod gegangen. Und deswegen bin ich auch verherrlicht. Es ist ein großer Trost für uns. Wenn Gott seine rechte Hand auf uns legt, seine segnende Hand, so verstehe ich das für mich und sagt, fürchte dich nicht. Wenn Gott zu mir sagt, fürchte dich nicht, du hast es nicht im Griff, du hast vielleicht Angst irgendwie vor der nächsten Situation oder vor der Gesamtsituation, in der du bist, aber fürchte dich nicht. Wenn wir immer wieder Schwächen erkennen und uns elend fühlen, dann sagt Gott, fürchte dich nicht. Und je mehr wir Gottes Herrlichkeit erkennen, je bewusster wird uns ja, wie klein wir sind, aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Und der Rechte legt seine rechte Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ist das nicht schön? Unseren großen, gewaltigen Gott, vor dem wir wie tot hinfallen, wir würden sofort sterben, nicht nur wie tot, wenn Gott uns nicht gnädig wäre, dass er sagt, weißt du, ich zeige mich dir, wie ich bin, aber ich bin auf deiner Seite und du wirst bei mir sein, alle Zeit. Und er lässt uns niemals im Stich. Und wenn wir uns im Stich gelassen fühlen, Gott ist trotzdem bei uns, weil er gesagt hat, ich bin alle Tage bei euch. So ist Gott. Ob wir uns das fühlen oder nicht, das ist gar nicht so relevant. Wahrheit ist, Jesus ist herrlich, ist der Größte und er ist bei uns. Und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Jesus betont in diesem Text dann auch, dass er besonders unter den Leuchtern lebt. Er spricht zweimal in diesem Text, Vers 12 und 13, sagt er erst einmal, dass er unter den 7 goldenen Leuchtern lebt und die Sterne in seiner Hand hat. Und dann später nochmal in den Versen 16 bis 20 erwähnt er das noch einmal. Und damit will Jesus wahrscheinlich was ausdrücken. Will sagen, es ist mir ganz wichtig, dass euch klar ist, dass ich mitten unter euch bin. Ich bin mitten in eurer Gemeinde. Und ihr Leiter, ihr Älteste, ihr Verantwortlichen, ich habe euch in meiner Hand. In meiner Hand. Ich trage euch. Ihr habt Verantwortung, ja. Die ist zu groß, ja. Aber wenn ihr in meiner Hand seid, dann geht das. Ich habe euch in meiner Hand. Und so tröstet er auch uns und ermutigt uns, mit Jesus den Weg zu gehen. Er hält uns in seiner Hand. Das betont es hier immer wieder. Und das Bild sieht Johannes sehr, sehr deutlich. Die Verantwortlichen sind in seiner Hand. Die Boten sind nicht himmlische Boten. Denn ein Brief wird nicht an himmlische Boten geschrieben. In der Bibel wird oft zu Boten gesprochen, wie Johannes der Täufer. Wird gesagt, Johannes der Täufer wird ein Bote sein, der auf Jesus hinweist. Der hat die Verantwortung bekommen, diesen Auftrag zu erfüllen, auf Jesus hinzuweisen. Und so bin ich mir sicher, die Verantwortung haben, kann man auch wie Boten verstehen. Das sind die Boten der Gemeinde, zu denen Jesus spricht. Und in dieser Herrlichkeit ist er da. Und Jesus sagt, ich wandle inmitten der Gemeinde. Nämlich in Kapitel 2, dann sagt er nicht nur, ich lebe mit oder bin inmitten der sieben Leuchter, sondern ich wandle. Das heißt, ich bin in Gemeinschaft mit ihnen. Jesus ist in Gemeinschaft mit uns, mit euch als Gemeinde. Jesus sagt das ja klar und deutlich. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Aber nicht nur, er ist einfach da, sondern er will Gemeinschaft. Er sucht Gemeinschaft und er lebt so. Und liebe Gemeinde, Jesus ist da, wenn wir singen. Jesus ist da, wenn wir füreinander beten, wenn wir einander begrüßen, wenn wir uns einander trösten, wenn wir einander vertrauen, wenn wir in Heiligkeit leben, wenn wir uns reinigen, dann ist Jesus da. Und er freut sich. Jesus ist auch da, wenn wir traurig sind, wenn wir weinen, wenn wir uns einander verletzen, wenn wir uns einander verleumden, wenn wir uns vielleicht einander aus dem Weg gehen, wenn wir uns einander Schmerzen zubereiten, einen Bruder dem anderen, wenn wir einander anzweifeln, wenn wir uns oder einander beschmutzen, ist Jesus auch da. Er freut sich da nicht, aber er ist da. Es ist nicht so, dass er weg ist. Jesus ist immer da. Und so spricht er später auch zu der Gemeinde und sagt, wisst ihr was, ich bin unter euch. Und darüber freue ich mich. Und darüber kann ich mich überhaupt nicht freuen. Da muss ich mich euch zurechtweisen. Und so stellt er sich später auch vor und sagt, ich bin derjenige, der die Gemeinschaft mit euch sucht. Aber es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Zu zwei Gemeinden sagt er, bleibt so. Seid weiterhin treu, ich freue mich. So kann man es mit einfachen Worten ausdrücken. Und zu den anderen sagt er, das ist gut und das ist weniger gut oder gar nicht gut. Er nennt uns seine Freunde, er liebt uns. Und deshalb tröstet er uns und weist uns gleichzeitig zurecht. Das ist das Wort, das Bild auch, was er darstellt. Später in den Versen, die wir in Kapitel 2 und 3 lesen, ich lese nur ganz kurz an, Kapitel 2, Vers 8 heißt es, und dem Boten der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der ein Toter wurde und lebt. Aber kurz vorher gelesen, ne? Dann zu der Gemeinde in Pergamon schreibt er, das sagt der, der scharfe, zweiständige Schwert hat. Das haben wir eben im Bild gesehen, so stellt sich Jesus vor. Ich bin derjenige, der das scharfe, zweiständige Schwert hat. Zu der Thyatira sagt er zum Beispiel, er sagt, derjenige, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füßen gleich Golderz. Haben wir eben gelesen. Er will damit etwas ausdrücken. Und zwar nicht den Ungläubigen, sondern den Gläubigen. Ich bin der heilige Gott, der auch richtet, aber auch tröstet. Nimm das ernst, was ich dir sage. Nun, Eltern, was wollen Eltern? Wenn Eltern Kinder zurechtweisen, wenn die Kinder sagen, das ist nicht in Ordnung, dann wollen sie, dass das Kind es annimmt, weil es zum Besten ist für das Kind. Und wenn Eltern das Kind trösten und ermutigen und sagen, du schaffst das, keine Sorge, ich bin bei dir, ich hinter dir, zieh das durch, ermutigen, dann wünschen wir, dass das Kind sich ermutigen lässt und wirklich es tut. Und genauso ist Jesus. Er sagt, siehst du, wer ich bin? Und nun ermutige ich euch als Gemeinde und ihr als Gemeinde wisst, was Gott euch ermutigt. Und dann sagt er, aber ich habe auch etwas zu sagen, was korrigiert werden muss. Auch das weiß man auch in seinem persönlichen Leben. Und über beides freut sich Jesus, wenn wir das annehmen. Und so sollten wir es auch tun. Wir sollten uns ermutigen lassen. Wir sollten uns trösten lassen. Und wir sollen uns zurechtweisen lassen. Das ist das, was Jesus wünscht. Und dann sagt er noch etwas. Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was im Begriff ist, zu geschehen. Liebe Gemeinde, ich möchte auch noch das mitgeben, wir können getrost sein, was die Zukunft angeht. Unser Herr hat nicht nur die Vergangenheit in seiner Hand gehabt und nicht nur die Gegenwart, das heute und jetzt, sondern auch die Zukunft. Er hat alles in seiner Hand und wir dürfen getrost sein. Denn er ist Herr über alles. Er ist der König. Er ist derjenige, der Machthaber ist über alles. Und er hat alles unter Kontrolle. Bleiben wir ganz nah bei ihm. Er wird uns durchtragen. Jesus sagt nicht, dass die Zeiten einfacher werden. Er sagt eher, dass es schwerer werden. Aber er sagt, ich trage euch durch. Wer ist denn so groß wie ich? Wer ist der Erste und der Letzte? Wer ist so herrlich? Wer ist so groß? Wer ist der König aller Könige? Jesus allein. Und somit möchte ich uns alle ermutigen, mit Jesus zu leben und anzuschauen, wie der herrliche Gott ist. Ich wünsche uns alle, dass wir im Alltag immer daran denken, mit wem haben wir es zu tun. Nicht nur, mir ist es wichtig, also ich bete zum Beispiel nicht nur immer, dass ich sage Gott, Gott, Gott. Gott, ist richtig. Manche sagen auch immer, Jesus ist auch richtig. Aber es ist auch gut, wenn wir die Namen erwähnen, die Heinrich hat erwähnt hat. Mein Vater im Himmel, der so groß bist, der du ein guter Hirte bist, leite mich heute. Und der König über alle Könige bist, regiere. Und der du ein Tröster bist, tröste unsere Geschwister, die verfolgt werden. Und dass wir uns vor Augen malen, wie groß Gott ist, welcher Herr er ist. Und dass wir so im Alltag mit ihm leben, jeden Tag so unseren Gott vor Augen haben, der so herrlich ist und der sein Angesicht ist wie die Sonne, die leuchtet in ihrer Kraft. Und dass wir wissen, er lebt unter uns. Er lebt in jeder Gemeinde. Das ist ihm ganz wichtig. Eine Gemeinde lebt nicht, die Gemeinde kommt nicht zusammen und nur untereinander. Jesus ist immer mitten unter ihnen. Und wenn wir uns in seinem Namen versammeln, dann leben wir auch in echter Gemeinschaft mit ihm und darüber freut er sich. Und ich wünsche uns und euch als Gemeinde ganz besonders den Segen Gottes dafür.